SRF 1.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Dumme Zufälle, die Bilanz und die Entschuldigung der SBB nach der Pannenserie von letzter Woche. Schwierige Aufgabe. Die ehemalige Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich muss neu auch über zwangseinweisige Psychiatrie entscheiden. Dann, das Heidi redet Chinesisch. So wird das Zürcher Landesmuseum Touristen aus China in die Ausstellung locken. Und zum Schluss, Geschichte von dem Schweizer Felsbrock, der mal fast auf Amerika ausgewandert wäre. Der Lugi Bodenblock aus Bern. Das Wetter sonnig bis 27 Grad. Am Mikrofon Sabine Meyer. Seit einer Woche gibt es auf dem Zürcher S-Bahn-Netz ein Zwischenfall nach dem anderen. Besonders heftig in den letzten anderthalb Tagen. Warum es all die Pannen gegeben hat, wissen die SBB nicht. Sie gehen von keinem Zusammenhang aus, sondern von einem dummen Zufall. Jetzt sagen die SBB sorry. Hans-Peter Künzi.
Zwei Mitglieder von der SBB-Geschäftsleitung sind heute über den Mittag vor den Medien auftreten und haben zuerst gerade mal die gleiche Botschaft gehabt.
Ich möchte mich hier an dieser Stelle bei allen unseren Reisenden entschuldigen für diese Unannehmlichkeiten.
Ich möchte mich hier in aller Form entschuldigen.
Seit einer Woche ist auf dem Zürcher S-Bahn-Netz der Wurm drin. Am Samstag ist bei der Baustelle auf dem Bahnhof Oerlikon ein Kran auf den Zug gekippt. Am Montagabend hat der Bahnhof Uster wegen einem Bombenalarm evakuiert werden. Und dann die grossen Probleme gestern und heute. Seit gestern Morgen ist der Zürichberg-Tunnel zwischen den Bahnhöfen Stadelhofen und Stettbach ganz oder teilweise blockiert gewesen. Gestern wegen zwei Kabel brennt. Und heute Morgen, wo alles geflickt gewesen ist, hat es nach nur einer Viertelstunde keinen Strom mehr gegeben. Dazu hat es gestern noch eine Störung am Stellwerk bei Efretiger und heute Morgen beim Stellwerk bei Talwil gegeben. Der Bruno Sterenberger, Leiter Betrieb von der SBB.
Da sind jetzt einige Ereignisse innerhalb von 6 Tagen, die grosse Auswirkungen haben. Oder? Und das ist durchaus speziell.
Speziell und unangenehm. Wenn es sonst einmal Probleme im Zürichberg-Tunnel gibt, können die Züge umgeleitet werden. Wegen der Störung zu Efretiger ist das gestern aber nicht möglich gewesen. So sind viele Züge ausgefallen und es hat Verspätungen von über einer Stunde gegeben. Zehntausende von Passagieren sind betroffen gewesen. Und als ob das nicht schon genug wäre, hat es auch mit der Kommunikation auf den Bahnhöfen nicht geklappt. Die schriftlichen Informationen auf der Infotafel haben nicht gestimmt und bei den Lautsprecherdurchsagen hat es ein Durcheinander gegeben. Der Anton Hähne, der für die Informationen zuständig ist, sagt es so.
Dass wir in dieser sehr grossen Herausforderung nicht glänzt haben. Aber es ist ein Punkt, der ist bei uns auch bekannt, dass wir der Kundeninformation wirklich ein Potenzial haben.
So wollen die SBB zum Beispiel ihr neuestes System weiter ausbauen, nämlich, dass die Fahrgäste, je nachdem, woher das sie fahren, individuelle Informationen auf ihr Smartphone oder ihr iPad überkommen. Was aber die eigentlichen Pannen betrifft, wollen die SBB jetzt mal abwarten, was die Untersuchungen ergeben, sagt Bruno Sterenberger.
Das dauert Wochen bis einige Monate, dann liegt zu jedem Ereignis die Ursachenanalyse vor und abgeleitet von denen wird dann auch geschaut, welche Massnahmen das könnten dienlich sein.
Und bis dann, so die grosse Hoffnung, gibt's nicht nochmal so eine Pannenserie wie gestern und heute. Mindestens seit heute Vormittag um 10 Uhr rollt die S-Bahn auf jeden Fall wieder fahrplanmässig.
Kein neuer Ärztestopp im Kanton Zürich. Egal ob ein Augenarzt aus Ungarn, eine Dermatologin aus der Schweiz oder ein Psychiater aus Deutschland, sie alle können im Kanton Zürich eine Praxis aufmachen. Die Zürcher Regierung verzichtet auf einen neuen Zulassungsstopp für Spezialärzte, obwohl man das vom Bund her seit dem Juni wieder dürfte. Für den Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger gibt es zwei Gründe, die gegen so einen Ärztestopp sprechen. Erstens hat der erste Stopp 2002 bis 2011 nichts gebracht.
Also in den 10 Jahren, wo man den gekannt hat, sind die Zahl der Ärztinnen und Ärzte, der fakturierenden Ärztinnen und Ärzte, in der ganzen Schweiz kontinuierlich von etwa 15'000 auf 17'000 angestiegen, im Kanton Zürich. Das also zeigt, das nützt nichts.
Und zweitens findet es Thomas Heiniger auch aus rechtlicher Sicht heikel. Man schränkt da die Gewerbefreiheit der Ärzte ein. Zürich ist nicht der erste Kanton, der auf einen neuen Ärztestopp verzichtet. Gleich entschieden hat auch schon Appenzell Ausserrhoden. Eine Oberstaatsanwältin aus Obwalden übernimmt die Ermittlungen gegen den Zürcher Oberstaatsanwalt Martin Bürgisser. Gegen ihn läuft eine Untersuchung wegen Amtsgeheimnisverletzung im Zusammenhang mit dem Strafverfahren gegen Christoph Blocher. Der Martin Bürgisser hat in einem E-Mail an einen ehemaligen Mitarbeiter Informationen zu dem Fall Blocher herausgegeben. Der Zürcher Regierungsrat hat sich jetzt also für eine ausserkantonale Oberstaatsanwältin entschieden. Wie er in der Mitteilung schreibt, hat Bert Obwalder Oberstaatsanwältin Esther Omlin ausgewählt, zum, Zitat, jeden Anschein von Befangenheit auszuschliessen. Weil der Martin Bürgisser ist als Oberstaatsanwalt vom Kanton Zürich auch Teil von der Aufsichtsbehörde von der Zürcher Staatsanwalt. 72 Millionen Franken für den Neubau von der Kantonsschule Uster und 55 Millionen Franken für die Sanierung von der Berufsfachschule auf dem gleichen Areal. Die zwei Kredite beantragt die Zürcher Regierung beim Kantonsrat. Seit 2005 läuft die Planung der neuen Kantonsschule Uster. Geplant ist ein Neubau nach Minergie-Eco-Standard mit einer Erdsondenheizung, einer Mensa, einer Mediothek, einer Aula und natürlich Schulzimmer. Heute gehen dort die 500 Schülerinnen und Schüler in einem provisorischen Pavillon in die Schule. Die ehemalige Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich heisst, wie alle Vormundschaftsbehörden im Kanton, seit einem halben Jahr Kinds- und Erwachsenenschutzbehörde. Aber nicht nur der Name ist neu, sondern die Behörde hat auch neue Aufgaben, neue Möglichkeiten bekommen. Sie entscheidet jetzt zum Beispiel darüber, ob jemand gegen seinen Willen in der Psychiatrie behalten werden kann. Keine einfache Aufgabe. Ich wollte von Michael Allgäuer, dem Präsident der Stadt Zürcher Kinds- und Erwachsenenschutzbehörde, darum wissen, ob er lieber wieder zurück würde zu den alten Vormundschaftsbehörden.
Nein, ich möchte auf keinen Fall zurück zum alten System. Das neue Recht gibt viele Möglichkeiten, ist differenzierter und schlussendlich für die betroffenen Personen, die betroffen sind von unserem hoheitlichen staatlichen Eingriff, die fahren besser mit dem neuen Recht. Wir werden laufend probieren, Massnahmen eben sogenannt Mass zu schneidern, so dass man nur macht, was wirklich notwendig ist für die betroffenen Personen.
Was sind denn die Möglichkeiten von dem neuen Gesetz?
Früher haben wir standardisierte Massnahmen gehabt, wo man quasi drüber stülpen musste. Und heute können wir mit den neuen Rechtsgrundlagen Massnahmen vorsehen, die genau passen für einen konkreten Einzelfall.
Können Sie bei dem ein Beispiel machen, wie es jetzt vorher abgelaufen ist und wie es jetzt neu ablaufen sollte mit einer maßgeschneiderten Lösung?
Wenn jemand zum Beispiel Verträge abschließt, die er nicht finanzieren kann, weil er leicht beeinflussbar ist, dann hat man früher müssen die Handlungsfähigkeit als Ganzes entziehen. Heute können wir besser punktuell darauf eingehen und schauen, was sind denn das Verträge, wenn jemand zum Beispiel beeinflusst wird, Handyverträge regelmässig abzuschliessen von Kolleginnen oder Kollegen, können wir zum Beispiel dann die Person nur in diesem Bereich einschränken, in ihrer Fähigkeit, Verträge abzuschliessen.
Das neue Gesetz gibt Ihnen neue Möglichkeiten. Sie haben aber auch neue Aufgaben übernommen als Kinds- und Erwachsenenschutzbehörde von der Stadt Zürich, unter anderem die fürsorgerische Unterbringung. Können Sie erklären, was das heisst?
Die fürsorgerische Unterbringung, das ist die neue Bezeichnung für der frühere fürsorgerische Freiheitsentziehung, FFE, ist im Grundsatz dasselbe. Was neu ist, dass wir als Behörde in regelmäßigen Abständen ärztliche Einweisungen in Psychiatriekliniken überprüfen. Das heisst, an einem konkreten Beispiel, wenn jemand, der psychisch krank ist und zum Beispiel gewalttätig wird, dann wird in der Regel ein Notfallpsychiater gerufen, wo die Person dann in eine Klinik einweisen, zwangsweise. Und die Person kann dann maximal 6 Wochen in der Klinik bleiben und wenn die Klinik findet, es bräuchte einen längeren Aufenthalt, dann braucht der Entscheid von unserer Behörde. Das heisst, wir gehen nach 6 Wochen in die Klinik, mit einem externen, unabhängigen Gutachter, tun die Person anhören, tun das Dossier studieren und tun entscheiden, ob es wirklich notwendig ist, dass die Person länger in der Psychiatrie, in der Klinik bleibt.
Das ist eine grosse Verantwortung, die man da hat. Jetzt seit 6 Monaten haben Sie die. Wie haben Sie es im Griff?
Gerade in der Psychiatrie ist es natürlich sehr ein schwieriges Spannungsfeld und man darf sich auch nicht verführen lassen vom Eindruck von einem persönlichen Gespräch, eine halbe Stunde, eine Stunde, vom Eindruck, den man dann hat von der Person. dass die Person ja eigentlich schon auf sich selber schauen kann und dann den Kurzschluss zu dir, jetzt können wir sie entlassen. Also wir sind stark angewiesen auf Expertenmeinungen, auf Sachverständigenmeinungen auch.
Der Michael Allgäuer, er ist Präsident von der Stadt Zürcher Kinds- und Erwachsenenschutzbehörde, die es seit einem halben Jahr gibt. Die Behörde kann neu über die fürsorgerische Unterbringung von psychisch kranken Menschen entscheiden. Die Gemeinde Zell gibt Kyburg einen Korb. Zell können sich keine Fusion mit der Gemeinde Kyburg vorstellen. Man will darum auf weitere Fusionsverhandlungen verzichten. Als Begründung heisst in der Gemeindemitteilung, man sieht zu wenig Synergiepotenzial in so einer Fusion. Der Gemeinde von Zell können sich aber gut vorstellen, gewisse Gemeindegebiete von Kyburg zu übernehmen, falls das die Bevölkerung wünsche. Nochmal eine neue Baustelle zu Zürich West. Seit heute entsteht gerade neben dem Schiffsbau der Kulturpark Zürich West. Ein 69 Millionen Franken Projekt mit Wohnungen, Gewerbsräumen und Büros. Und die Katholische Paulus Akademie plant dort ein neues Veranstaltungs- und Bildungszentrum. Ende 2015 soll der Kulturpark beim Escherwiesplatz fertig sein. Die Schweizer Armee fordert, dass alle, die auf einem Waffenplatz im Dienst sind, sich gegen Masern impfen lassen. Hintergrund ist ein Masernfall auf dem Waffenplatz zu Kloten, wo das VBS heute bekannt gemacht hat. Den kranken Soldat hat man in der Zwischenzeit heimgeschickt und seit dem Fall ist auch kein weiterer Masernfall auftreten. Trotzdem bittet die Armee, dass sich alle melden, die mit dem kranken Soldat in Kontakt kommen und nicht gegen Masern geimpft sind. Sie sollen sich entweder freiwillig impfen oder kommen für 3 Wochen in eine Quarantäne. Touristen aus China. Sie interessieren sich vor allem für Berge, Uhren und immer mehr auch für die Schweizer Geschichte. Schweizer Geschichte, die gibt's im Landesmuseum. Und damit dort Chinesen nicht einfach nur Bahnhof verstehen, gibt's neu eine iPad-Führung auf Chinesisch. 40 Minuten lang erzählen Heidi und Walter über die Reformation und die Schlacht von Murten, aber natürlich auch über Schoki und Banken. Nicole Freudiger hat sich so einen chinesischen Guide geschnappt und die Ausstellung zeigen lassen.
In Rüssel, ein Reformierter-Führer参加了对旧天主教的战争. 他的名字是胡尔德莱斯·茨云里.
Zwingli, der Huldrych Zwingli, hat in der Schweiz im 16. Jahrhundert Chile reformiert und sei dann auf dem Schlachtfeld gestorben. Das erzählt der Walter hier auf Chinesisch. Der Walter hört man auf den Kopfhörer von dem neuen elektronischen Führer. Dazu läuft auf dem iPad ein Film. Das Heidi steht im Landesmuseum an einer Vitrine, wo ihm Zwingli sein Schwert und sein Hut drin liegen. Und dann taucht der Zwingli selber auch noch auf. Und der Walter erzählt weiter von der Reformation, bis Heidi weiter will. Die Kamera im Film schwenkt auf die Türen und der Führer nimmt einen mit in den nächsten Raum vom Landesmuseum. 40 Minuten lang geht die Reise durch die Schweizer Geschichte auf Chinesisch. Und es sei alles drin, sagt Marco Castellanetta, der Leiter vom Landesmuseum.
Es ist eine wunderbare Abfolge von allen wichtigen Themen von der Geschichte von unserem Land, die Halt macht bei der Aufklärung, bei der Reformation, aber auch bei Schlachten, die natürlich dazugehört haben. Es zeigt aber auch Klischee, also man hatte keine Scheuklappen gehabt, eben auch die schöne Seite, die Schocki-Seite von diesem Land zu zeigen, wo auch die Uhrenindustrie, die Finanzindustrie auch aber dazugehört und auch Politik mit dem Bundesratszimmer.
Die Chinesen kommen vor allem wegen diesen Klischees in die Schweiz, wegen den Bergen, dem schönen Zürichsee und den Uhren und den Schoki. Aber das verändere sich, erzählt Ili. Die Chinesin macht bei Zürich Tourismus Führungen für chinesische Touristinnen und Touristen.
Die haben die Reiseverhalten also langsam geändert, aber nicht nur Foto machen, sondern wirklich, dass man auch die Geschichte und das vor allem vor Ort zu erleben und ja, und das Museum besuchen, versuchen das zu lernen und dann verstehen.
Die Chinesinnen und Chinesen wollen also immer häufiger etwas über die Schweizer Geschichte lernen. Im Landesmuseum haben sie es aber bis jetzt schwer gehabt, erzählte Marco Castellanetta.
Wir haben viele chinesische Gäste, die in diesem Museum stehen und dann eigentlich nichts davon haben. Also sie können es weder lesen noch verstehen sie die Sachen, die sie hören. Und dem haben wir Abhilfe schaffen und haben die Brücke gebaut.
Die Brücke, den elektronischen Führer, gibt es für 5 Franken an der Kasse vom Landesmuseum. Und er ist angepasst auf die Bedürfnisse der chinesischen Touristinnen und Touristen. Die Länge zum Beispiel, die 40 Minuten, die passt zum engen Zeitplan. Und die Form, also der iPad, wo die Geschichte erzählt wird, zusammen mit den Videos, ist ideal für die Chinesinnen und Chinesen, sagt Ili.
Und unsere Sprache ist eine Bildersprache. Wir haben also das andere Logik, so denken, so dass man eben wie die chinesischen Zeichen, so dass man wirklich, muss man wie eine, etwas erzählen, etwas inspirieren, so, ja.
180.000 Franken hat der neue Führer gekostet, zum Teil finanziert von einer Stiftung. Das Landesmuseum ist das erste Schweizer Museum mit so einem elektronischen Führer auf Chinesisch. Und es ist auch Zeit. 145.000 Mal haben die Chinesinnen und Chinesen nämlich letztes Jahr in Zürich übernachtet. Damit sind es die viertgrösste Touristengruppe in Zürich. Und letztes Jahr sind ein Fünftel mehr Gäste aus China gekommen als im Jahr vorher. Und hofft das Landesmuseum jetzt, dass dank dem Führer noch mehr Chinesinnen und Chinesen ins Landesmuseum kommen?
Nein, ich glaube, die hier sind, gehen glücklicher raus. Es ist ja nicht so, dass wir draussen gehen Chinesen holen mit der App. Uns geht es grundsätzlich bei allen Gästen, die wir hier haben, darum, dass wir das, was wir hier haben, in diesem Haus gut vermitteln können, auf eine zeitgemäße Art. Und das soll uns hier auch gelingen mit diesem iPad.
Die Schweiz vermitteln, damit Chinesinnen und Chinesen dank Heidi und Walter mehr als nur Schoki und Uhren aus den Ferien heimnehmen.
Nicole Freudiger über den neuen iPad-Guide für Chinesen im Landesmuseum.
Schweizer Rekord. Die Sommerserie von der Regionaljournal.
Der Schweizer Rekord von heute ist ein ziemlicher Brocken, im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht um einen Stein, einen, der Geschichte und Geschichten geschrieben hat, auch über Grenzen aus. Es geht um den grössten Findling der Schweiz, den Luigi Bodenblock im Kanton Bern. Matthias Baumer.
Vor etwa 300 Millionen Jahren wird der Luigi Bodenblock aus Magma bachen und aus dem Erdinneren Opsi drückt. Er geratet am Rand von einem urzeitlichen Meer, das über dem Gebiet vom Berner Oberland liegt. Trollet von dort auf den Grund, versinkt. Das Meer zieht sich zurück und der Stein wird in diesem Gebiet oberhalb Interlaken über Abertausende von Jahren durch das Wasser rausgewaschen. Ganz wenig reist er noch auf einem Gletscher, Taunitzi, in der letzten Eiszeit. Und jetzt liegt er dort, im Lombachtal bei Habkeren, im Berner Oberland, der Luigi Bodenblock.
Das ist ganz klar der grösste Findling, den wir hier haben im Alpenraum, im schweizerischen Alpenraum, im Alpenvorland. Das ist nie in Frage gestellt worden. Es hat nie jemand etwas anderes gemessen. Und wie man sich das vorstellen kann, ja, das ist etwa so grösse wie eine schöne Alphütte mit einem Doppelläger und mit einem schönen Dach, wo vielleicht 40 Stück Federn im Platz haben.
Das sagt Christian Schlüchter. Er ist emeritierter Geologieprofessor. Der Kemp ist über 10 Meter hoch, vielleicht knapp 30 Meter lang und breit. Vielleicht liegt gleich viel von ihm, nicht sichtbar in seinem weichen, sumpfigen Moorbett. Seine Steinhaut ist überwachsen mit Gras und Moos und Bäumen, wachsen einem Luigi Bodenblock aus dem Scheitel wie eine Strubeli-Frisur. Und das ist eine fröhliche, wegen der Farbe vom Granit.
Das Gelb und das schöne Rot.
Das mache ich ihn und seiner vielen kleineren Bruderfindlingen im Lombachtal einzigartig. Und er ist ein feiner und gleichzeitig sehr ein Hirte.
Er verbricht nicht. Das Gestein als solches ist mechanisch nicht beansprucht worden durch die Alpenfaltung. Und die Blöcke sind einfach ganz unter Tür als Zierstein gut solid zu bearbeiten.
Sagt der Geologieprofessor Christian Schlüchter und weiss dazu ein Müsterli.
Wenn jemand ein bisschen etwas auf sich gehabt hat im Bernbiet, dann hat er sicher einen Habkeren Granitgrabstein sich organisiert für den nachher, oder? Also etwas Besonderes.
Der Granit vom Luigi Bodenblock, der hat für einen ganzen Friedhof gelangt. Aber dazu ist es nicht gekommen. Und das ist es so gekommen. So gut man es noch weiss, kann nachlesen oder erzählen. Man hat das Jahr 1841 geschrieben. Ein Jakob Zimmermann kauft der Bürtburger Gemeinde Schwendi bei Habkeren den Granitstein ab. Für 400 alte Franken. Der Zimmermann wollte den Stein zu Geld machen. Am Luigi Bodenblock wäre Steinbrecher zu Leib gerückt. Gerade auch wegen der Stadt Berner. Die haben Brückenbögen, Simsen und Brüstungen von der Nideckbrücke, das ist die, die zuerst in der Altstadt über die Aare geht, mit dem Stein verzieren. Man hat für das eine Fahrstrasse vom Taunide in den abgelegenen und stotzigen Wald hochgehauen, der Stein auf dem Lugiboden gespalten, drei Granitblöcke nitzig gefugt und mit dem Schiff über den Thunersee und die Aare direkt vor die Baustelle gefahren. Seine Farbe hat der Lugibodenblock aber dann vor dem Verschwinden gerettet. Sein Rot und Gelb war der Baudirektion zu Berniden zu farbig. Und so hat auch Jakob Zimmermann, erzählt Ursula Menkfeld vom Naturhistorischen Museum zu Bern.
Der hat er noch im gleichen Jahr weiterverkauft an 5 so politisch wichtige Männer. Und die haben natürlich ganz klar gehofft, dass sie den abbauen könnten.
Und natürlich zu Geld machen, weil sich die 5 Steinbesitzer und die Landbesitzer zu abkehren, aber nicht auf einen Fuhrweg zum Lugibodenblock einigen können, ist der Findling bleiben sein. An dieser Stelle muss man noch etwas präzisieren. Eine Ecke hat er dann schon verloren. Man hat ein bisschen abgehauen und scheint ein Sockel für ein Denkmal zu Neuenburg daraus gemacht. Um manches Jahr hat man gemeint, dass ein anderes Stück 1852 via Rotterdam mit dem Schiff über auf Baltimore und dann weiter auf Washington gegangen ist, als Geschenk von der Eidgenossenschaft für das Denkmal von George Washington in den Vereinigten Staaten von Amerika. Man kann in einem Bundesratsbeschluss lesen, es sei hierzu Granit von Habkern zu wählen. Und weiter, die Inschrift auf dem Steine soll die Worte tragen, The Old Free Swiss to the Memory of General G. Washington. Bewilligt hat der Bund 1200 Franken für das. Eine rote Granitplatte ist auch dann etwa in der Hälfte oben von dem Obelisk zu Washington eingemauert. Und eben, lang hat man gesagt, du behauptet, die komme vom Lugiboden. Stimmt aber gar nicht. Man hat einen anderen Findling aus dem Tal bei Habkern verhauen. Dass Leute den Findling wollen zu Geld machen, sagt Ursula Menkfeld.
Das ist nachher bekannt worden hier in Bern und die naturforschende Gesellschaft, eben die einzelnen Leute von denen, haben sich dann eingesetzt, dass man den kaufen kann. Die haben zusammen angefangen Geld zu sammeln und haben, glaube ich, insgesamt 13'000 Franken Geld können auftreiben. Das hat dann nachher gerade knapp gelenkt, den Lugibodenblock anzukaufen.
13'000 Franken nach heutigem Geldwert. Naturfreunde aus Bern haben dann 1868 942 Franken gezahlt und den Stein dann verscheicht.
Wir haben den 1869 von der Naturforschenden Gesellschaft als Geschenk bekommen.
Mit amtlichem Wert von 980 Franken, erzählt Ursula Menkwelt vom Naturhistorischen Museum Bern. Im Jahr vorher beschliessen Bund und oder Kanton Bern, dass wichtige Findlinge geschützt sollen sein. Der Lugibodenblock ist der erste, der das D.O. ist und heute sagt man über ihn, er sei das Rütli vom bernischen Naturschutz. Eine Inschrift und eine Tafel am Stein zeugen von seiner Rettung. Das ist die Geschichte vom Findling vom Lugiboden, zumindest die, was die angeht, wo vor allem ortsfremde Städter, Wissenschaftler darüber wissen. Von dieser Geschichte ist das Habkere Schwendi in dem Willerhinger im Lombachtal oberhalb Interlaken nicht viel rum. Der Lugibodenblock liegt gegen auf dem Land, wo der Schwendibürt gehört. Und der Beat Weiss ist der Präsident von deren und sagt,
ja, ich habe fast das Gefühl, dass die Auswärtigen wissen mehr über den Stein, der hier die Ehem ist. Ja, es ist eben, wir befassen sich auch nicht so damit.
Und es sei auch so, sagt der Beat Weiss, dass die jungen Leute zu Habkern den Lugibodenblock auch gar nicht mehr kennen und nicht wissen, wo er im Tal einen auf seiner sumpfigen Matte liegt.
Früher war das Anziehungspunkt gewesen, und heute ist das ein bisschen vergessen gegangen.
Sie haben oben als Gielen noch vor dem Stein auf der Matte geschuttet. Jeden Sonntag seien sie zum Lugibodenblock hingern, weil dort der einzige einigermassen ebnige Platz ist, wo die Bauern nach dem Freistoss nicht jedes Mal direkt zu Tobuachen fliegt. Und heute sind Freistoss, dort verboten der Stein und das Moor rundherum sind geschützt und der Lugibodenblock, der grösste Findling von der Schweiz, der so gross ist wie eine Alphütte, wo 40 Kühe drinnen Platz haben, der liegt dort. Breit und schwer, fröhlich rot-gelb, in seinem Lombachtal und niemand will ihm etwas anhaben.
Der grösste Findling von der Schweiz, der Matthias Baumer, hat erzählt. Morgen in unserer Sommerserie kehren wir ein im ältesten Gasthof von der Schweiz, im Sternen im aargauischen Wettingen. Wir kommen zum Wetter, geht ins Fluri von SRF Meteo.
In der Nacht ist es trocken und es kühlt auf etwa 15 Grad ab. Morgen starten wir dann mit Sonne in den Tag. Gegen Mittag und am Nachmittag bilden sich dann aber schnell einmal wieder Quellwolken. Ganz lokal kann es auch mal regnen. Den allermeisten Orten sollte es aber trocken bleiben. Mit einer leichten Brise gehen die Temperaturen so auf 25 bis maximal 28 Grad rauf. Auf den Hügeln, auf dem Hörnli und auf dem Rande, da gibt es zwischen 21 und 23 Grad.
Vor dem Blick auf die Strasse, der Blick zurück auf unsere Sendung. Nach der Pannenserie suchen die SBB nach Gründen und sagen Entschuldigung. Warum es zu all diesen Zwischenfällen gekommen ist im Zürcher S-Bahn-Netz, weiss man noch nicht. Bei der SBB gab man von dummen Zufällen aus, wie es heute an einer speziellen Medienkonferenz geheissen hat. Seit heute Morgen um 10 Uhr läuft aber alles wieder rund. Die Zürcher Regierung verzichtet auf einen neuen Zulassungsstopp für Spezialärzte. Und zwar aus zwei Gründen, hat der Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger erklärt. Erstens habe der erste Stopp von 2002 bis 2011 nichts gebracht. Und zweitens findet der Thomas Heiniger auch aus rechtlicher Sicht heikel. Man schränke da die Gewerbefreiheit der Ärzte. Seit einem halben Jahr gibt es im Kanton Zürich keine Vormundschaftsbehörde mehr, sondern sie heisst neue Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde. Und die neue Stelle hat nicht nur einen neuen Namen, sondern auch neue Aufgaben. Sie entscheidet neu darüber, ob jemand gegen seinen Willen in einer Psychiatrie behandelt werden darf. Erste Erfahrungen sind gut, aber man sagt noch nicht sattelfest, hat der Präsident der Behörde bilanziert. Und damit sind wir am Schluss vom Regionalschnall Zürich Schaffhausen am Donnerstag. Verantwortlich ist der Christoph Brunner. Ich bin Sabine Meyer.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.